Ja, bevor wir beginnen, wollte ich noch eine kurze Ankündigung machen. Wir müssen ja Evaluierungen durchführen in den Kursen, die Pflichtlehre sind, wie diesem hier auf jeden Fall. Und neuerdings auch für alle anderen Kurse. Also da kommt was auf Sie zu, wenn Sie das nicht schon angefangen haben mit den Evaluierungen. Da müssen wir einiges tun, also hier für die Übungen und für die Vorlesung. Und das bringe ich dann nächste Woche mit. Und vielleicht können Sie Ihre Kommilitonen bitten, auch herzukommen, dass Sie auch eine Chance haben, die Evaluierungsbögen auszufüllen. Können Sie denn ja auch die Kritik äußern einer Vorlesung, die Sie dazu bewogen hat, vielleicht doch lieber aus dem Buch zu lernen, statt herzukommen. Und ja, das wollte ich nur ankündigen. Dann sind wir soweit, denke ich, und können den Stoff beginnen oder weitermachen. Gut, also wir waren stehen geblieben bei den Turing-Maschinen und da waren wir dabei zu ergründen, dass die Turing-Maschinen, obwohl sie so ganz einfache Maschinen sind, die man im ganz niedrigen Code programmieren müsste, und dass wir trotzdem in der Lage sind, dort Konstrukte zu realisieren, die in modernen Programmiersprachen vorhanden sind, wie Schleifen, if, then, else und so weiter. An der Stelle sind wir und dann machen wir jetzt ein Stück weiter, bis wir das so abgearbeitet haben. Und dann können wir als nächstes dahin gehen und solche Programmiersprachen selber formal definieren und dann sehen, dass dann tatsächlich die Turing-Maschinen und diese While-Sprachen identische Konzepte liefern und auch die Goto-Sprachen, die hier eingeführt werden. Und dann nächste Woche können wir dann rangehen an die myrekursiven Funktionen, die wiederum noch eine weitere Möglichkeit liefern, berechenbare Funktionen zu definieren. Und auch das Konzept der myrekursiven Funktion ist gleich mächtig wie die Turing-Maschine. So, also beginnen wir noch erstmal an der Tafel. Wir waren dabei, die Mehrband-Turing-Maschine zu diskutieren. Also die Mehrband-Turing-Maschine ist wie eine einfache Turing-Maschine, nur sie hat verschiedene Schreibleseköpfe, die auf jeweils einem eigenen Band angeordnet sind. Die können sich auch dann unabhängig voneinander bewegen. Und das lässt sich alles mit einer Einband-Turing-Maschine simulieren. Und das hatte ich dann angegeben, dass man dann Markierungen anbringen muss an den Stellen, wo die Leseköpfe der Mehrband-Maschine sind. Und dann kann die Einband-Turing-Maschine da hin und her scannen über dem einfachen Band und diese Zeichen erkennen und dann das Zeichen auf dem entsprechenden Band lesen und die Operationen durchführen. So, und damit haben wir dann im Prinzip den Mechanismus entworfen, wie man auf Turing-Maschinen Variablen behandeln kann. Also so ein Band, das ITE-Band steht dann für die ITE-Variable, die man in so einem Programm benutzen kann. Und dann schreiben wir also auch dann M von I oder eine Turing-Maschine und dann dahinter in Klammern ein I für die Angabe des ITE-Bandes, auf dem dann die Operationen stattfinden für diese eine Variable. So, also solche Konstruktionen wie ja, Band I ist gleich Band I plus 1 zum Beispiel hatten wir, nicht? Und das ist eigentlich dann ein Name, ne? Ich kann mir vielleicht auch ein Anführungszeichen schreiben, ein Name für eine Turing-Maschine M, so, eine Turing-Maschine M, die hat viele Bänder und auf dem ITE-Band läuft jetzt eine Turing-Maschine ab, also diese Maschine M, die operiert jetzt auf dem ITE-Band und inkrementiert die Variable, die dort steht, um eine Einheit. So. Und dann könnte man das hier als den Namen einer Turing-Maschine begreifen. Und wenn wir jetzt nun eine andere Variable um 1 inkrementieren wollen oder dekrementieren wollen, dann wäre das eine andere Maschine und die könnte man dann konkatenieren mit dieser hier. Und wie das geht, das können wir gleich noch sehen. Ist auch nicht schwierig. Also genau, machen wir das jetzt gleich, die Konkatenation. Also wenn wir zwei Maschinen haben, MI, also gleich ZI, Sigma und eigenes Bandalphabet, Überführungsfunktion, Anfangszustand, leeres Zeichen und zulässige Endzustände. Und sagen wir I gleich 1 und 2, so zwei Turingmaschinen. Das könnten jetzt zwei sein von diesem Typ hier oder auch beliebige andere. Dann wollen wir die hintereinander schalten, sodass wir dann solche Operationen nacheinander ausführen können. Und dann jede Operation wäre dann sowas wie eine Zeile in einem Programm. So, wenn wir das jetzt machen wollen, dann haben wir jetzt hier einfach so eine Notation, können wir vielleicht so schreiben, wir starten und dann wollen wir die Maschine M1 laufen lassen und dann M2 und dann hätten wir das Ende erreicht. Stopp, oder wir können schreiben M1, Semikolon, M2 als Kurznotation für die Konkatenation. Ja, und was soll das jetzt heißen? Formal würden wir jetzt sagen, okay, diese Konkatenation oder dieses Diagramm hier wird realisiert durch die Maschinen M1 und M2, die wir zusammenfassen zu einer neuen großen Maschine. Also dann, also soll heißen, so dass wir eine neue große Maschine M definieren und da können wir die beiden Zustandsmengen vereinigen, dass wir da beide drin haben und wobei ohne Einschränkung der Allgemeinheit wir mal annehmen dürfen, dass die Benennungen der Zustände in Z1 und Z2 verschieden sind, nicht, dass sich da eine Kollision von Variablennamen oder von Zustandsnamen ergeben. Die haben dasselbe Bandalphabet und dann vereinigen wir auch die Bandalphabete so, wobei die auch verschieden sein sollen, ohne Einschränkung der Allgemeinheit. Dann eine neue Überführungsfunktion Delta, wo wir Delta 1 und Delta 2 zumindest zusammenfassen müssen. Dann soll die starten mit dem Startzustand von M1 hier vorne und nicht mit dem von M2. Und da haben wir dasselbe leere Leerzeichen. Und dann die Endzustände sollen die sein, die in der zweiten Maschine dann gegeben sind. Denn hier soll ja die Gesamtmaschine stoppen. So, und dann brauchen wir nur noch schreiben, dass denn das Delta gegeben ist durch Delta 1 vereinigt Delta 2. Die Regeln werden also zusammengefasst. Das heißt, hier werden die Regeln von Delta 1 genutzt, da die von Delta 2. Und dann brauchen wir noch eine Regel, die den Übergang definiert, von M1 nach M2. Also dann fügen wir noch Regeln dazu, wie Delta von ZE, A, wenn ZE ein zulässiger Endzustand ist, der ersten Maschine, A ein beliebiges Zeichen aus Gamma 1 oder überhaupt aus Gamma, dann soll das enthalten oder gleich sein, wir können sagen enthält also Z2, A, N. Ja, wir machen mal lieber deterministisch, ist gleich Z2, A und N, das heißt vom Endzustand der einen Maschine, also ZE ist ein Element von E1, Endzustand der ersten Maschine, geht die Maschine über in den Anfangszustand der zweiten Maschine, das Zeichen auf dem Band bleibt das gleiche und der Schreibleserkopf bleibt auch an der Stelle stehen. Ja, und dann hätten wir ja schon diese neue Maschine definiert und das ist durch die Konstruktion wohl klar, dass das, was wir erreichen wollen, dann geschafft ist. Diese Maschine führt erst M1 aus und dann M2 aus und wir haben so eine Konkatenation da. Und dann können wir jetzt also schreiben, hier Band I gleich Band I plus 1, Semikolon und dann sowas vielleicht wie Band J. Band J ist gleich 0, so hintereinander weg. Und dann haben wir jetzt zwei Zeilen von einem Turing-Programm, wenn wir wollen, auf einem höheren Niveau geschrieben. Und wir müssen denn in der Zukunft nicht mehr jetzt diese ganzen Definitionen, wie sie hier angegeben sind, explizit ausführen. Und in den Übungsaufgaben, die gerade gestern online gegangen sind, da stehen ja noch so ein oder zwei Beispiele für Turing-Maschinen drin, wo sie nochmal üben sollen, die grundlegenden Definitionen, also diese Überführungsregeln, denn tatsächlich zu entwickeln für jetzt ein Beispiel eine Maschine, die zwei Zahlen addiert. Und da sieht man dann, dass es kompliziert ist und also man kann sich für die Theorie dann aber halt zurückziehen auf solche Sachen jetzt, die dann auf einem höheren Level die Programmierung zulassen. Ja, dann haben wir das und das kann man jetzt auf Beispiele angeben, was man damit alles tun kann. Also okay, hier habe ich ja schon so eine einfache Konkatenation angegeben, aber auch sowas wie, wie sowas hier, Start und dann M, eine Maschine M und dann eine Verzweigung. In M kann man ja verschiedene Endzustände haben und dann kann der eine Endzustand signalisieren, dass die nächste Maschine eine vom Typ A ist und ein anderer Endzustand kann signalisieren, es soll weitergemacht werden mit einer anderen, also eine Verzweigung. Sagen wir hier also ZE1, dann kommt eine Maschine M1 und hier ZE2 und hier eine Maschine M2 und dann erst Stopp und hier auch Stopp. So, ja, also das geht dann auch entsprechend, nicht? Und kann man sich auch leicht überlegen, wie man das jetzt organisieren muss. Nicht? Da muss man hier eben zwei Regeln dazu führen, hier ZE1 schreiben und dann geht man eben in den Anfangszustand von M1 über und wenn hier Z2 steht, muss man in den Anfangszustand, ZE2 steht, dann muss man in den Anfangszustand von M2 übergehen. So, oder Abfragen kann man auch durchführen, wie ja, ist der Bandinhalt gleich einer Zahl, also zum Beispiel Band ist gleich 0, Fragezeichen. So, also kann man natürlich auch das ITE-Band nehmen. Nicht? Wie könnte man das durchführen? Ja, da würde man also Z0, Z1 Ja und Nein als Zustände vielleicht angeben können, also Ja und Nein sind zwei Zustände für in der Maschine. Der Start ist dann Z0 und Endzustände sind Ja und Nein. Also das ist dann hier der Startzustand und Ja und Nein sind die Endzustände. Und dann würde man sagen, okay, Delta von Z0, A wäre dann Nein, A und N. Ja, das heißt also, wenn wir im Anfangszustand sind und auf dem Band steht irgendein Zeichen geschrieben, dann antworten wir mit Nein. Also für den Fall, dass das A nicht gleich 0 ist. Wenn A nicht gleich 0 ist, dann steht etwas auf dem Band, was nicht 0 ist. Und dann wäre die Antwort also, das Band ist nicht 0 und es kommt der Zustand Nein heraus. Und Nein ist ein Endzustand. So, wenn wir den Zustand 0 haben und wir sehen eine 0, okay, dann ist noch nicht klar, ob auf dem Band tatsächlich nur die 0 steht oder nicht noch irgendwas anderes. Also wir dürfen jetzt nicht sofort Ja sagen, sondern nur erstmal in einen anderen Zustand gehen und dann überprüfen, ob nach der 0 nicht vielleicht doch etwas kommt, was ungleich 0 ist. Also gehen wir mal in den Zustand Z1 und schreiben die 0 wieder aufs Band und gehen einen Schritt nach rechts. So, und als nächstes, wenn wir im Zustand Z1 sind und ein Zeichen A lesen, was nicht das Leerzeichen ist. Ja, also wenn das Leerzeichen kommt, dann wissen wir, wir haben eine 0 gelesen und es kommt nichts weiter auf dem Band, dann dürfen wir ein Ja ausgeben, das kommt in der nächsten Zeile. Aber wenn da eben kein Leerzeichen steht, dann wissen wir, auf dem Band stand erst eine 0 und dann irgendein Zeichen, also insgesamt ist das Band nicht gleich 0. Dann können wir auf Nein gehen. Also Nein. Und dann können wir das Zeichen A wieder hinschreiben, vielleicht noch einen Schritt nach links gehen, dann sind wir wieder am Anfang vom Band und dann kommt als Antwort Nein heraus. Und andernfalls, wenn Z1 da steht und wenn wir im Zustand Z1 sind und wir lesen das leere Bandzeichen, dann wussten wir, dass wir vorher das Zeichen 0 hatten und dann steht auch nichts weiter auf dem Band und dann können wir Ja antworten. Und dann das leere Bandzeichen da stehen lassen und nochmal einen Schritt nach links gehen. So, und mit dieser einfachen Maschine haben wir jetzt also etwas gebaut, was wir etwa hier an dieser Stelle einsetzen können. Fragen nach, ja, ist das Band gleich 0? Wenn ja, gehen wir nach M1, wenn nein, gehen wir nach M2. So, ja, und okay, man kann dann natürlich auch hier noch das I hinschreiben oder das I direkt hinter das Wort Band dran klemmen, dann heißt das eben, ist das ITE-Band, die ITE-Variable gleich 0. Also ganz wichtig sind jetzt auch Schleifen, die wir realisieren können, und zwar können wir da While-Schleifen organisieren, also While, Band I ungleich 0, du M. Also sowas ist der Name einer Turingmaschine dann. Und M ist auch eine Turingmaschine. Und hier haben wir das Ether-Band. Und da fragen wir jetzt also nach, solange das Ether-Band ungleich 0 ist, soll die Turingmaschine M einmal durchlaufen. Und dann wird wieder gefragt, SI, dann S gleich 0, dann soll M laufen. Und wenn I ungleich 0 ist und so weiter. Erst wenn I gleich 0 ist, kommen wir aus der Weilschleife heraus. Also das wäre dann sowas wie Start am Anfang. Dann können wir fragen, ist das Band I gleich 0? Fragezeichen. Also diese Maschine, die wir hier gerade definiert haben. Und wenn dann die Antwort Ja ist, wenn hier also der Zustand Ja ist, dann sind wir fertig. Stopp. Und wenn wir Nein haben, dann wird die Maschine M angeworfen und danach gehen wir wieder auf die Frage zurück. So, in jedem Fall, ja, okay. Ja, das lässt sich sicherlich arrangieren, da müssen wir da hier in M nur sagen, dass wenn wir einen Endzustand von M erreicht haben, dass das nicht der Endzustand sein soll von der ganzen Maschine, sondern dass wir dann zurückgehen zu dieser Frage, dass wir dann da den Zustand wieder einnehmen, der jetzt signalisiert, dass wir am Anfang von dieser Maschine sind. Ja, damit haben wir also While-Schleifen auch realisiert. So, das Resultat ist also, dass wir haben, also Turing-Maschinen können also so programmähnliche Konzepte realisieren. Also das sind dann also Variablen auf Bändern und dann hätten wir ja Wertzuweisungen und wir hatten da ja, Band gleich 0 immer angegeben als Beispiel, den Wert 0 kann man addieren, also zuweisen zu einem Band. Wir können addieren und subtrahieren natürlich, hintereinander schalten, also Konkatenation. Schleifen. Und auch dann sowas wie if, then, else-Konstrukte durchführen. Nicht? Also da hatten wir ja schon sowas. Ja. Okay. Also das haben wir jetzt erkannt und das heißt, mit Turingmaschinen können wir so im Prinzip Programmiersprachen simulieren und das wollen wir jetzt ein bisschen präziser machen und die Programmiersprache, eine Loop-Sprache und dann eine While-Sprache einführen und gute Sprachen einführen und sehen, dass Turingmaschinen das durchführen können. Und dann umgekehrt, dass wenn wir so eine While-Sprache etwa haben, dass wir dann auch entsprechend davon ausgehen können, dass eine Turing-Maschine das realisieren kann. Also umgekehrt, While-Sprachen und Turing-Maschinen sind äquivalent. Wenn ich eine Turing-Maschine habe, dann kann ich das ausdrücken durch ein While-Programm und umgekehrt, wenn ich ein While-Programm habe, kann ich das durch eine Turing-Maschine ausdrücken. Gut, dazu mache ich das aber lieber auf der Folie, denn da muss man so viel schreiben. Also mach das mal aus und den PC an. So. Wie bitte?
Die Folien, kommt man die im Internet?
Ja, die Folien sind auf unserer Webseite drauf. Also schauen Sie mal unsere Arbeitsgruppe, das ist ja die Kursseite, da müssen die drauf sein. Die Folien habe ich ja auch aus dem Buch entnommen, nicht? Also die sind da auch im Buch natürlich vorhanden. Also der Text zu den Folien ist dort. Also hier sind wir bei den Ansätzen zu der formalen Definition der Berechenbarkeit. Also Turing-Maschinen haben wir jetzt besprochen. Jetzt gehen wir zu dem Weil-Programm, dann zu den Gothe-Programmen und nächste Woche zu den myrekursiven Funktionen. Und das ist alles äquivalent hinsichtlich der Berechenbarkeit von den Funktionen, wo wir n Parameter als Eingabe haben und eine natürliche Zahl als Ausgabe haben. Und wir hatten schon die Churchill-These angegeben, dass die Turing-Berechenbarkeit, wie wir sie es definiert haben, oder äquivalent dann die Weil-Berechenbarkeit, Gothe-Berechenbarkeit, Myrekursivität, das ist die Klasse der Funktionen, die jetzt gemeinhin als berechenbar auch in dem intuitiven Sinne ist. So, jetzt fangen wir also an mit den Programmiersprachen ähnlichen Konzepten, also Loop-Programme. Sind ganz einfach definiert auf in wenigen Zeilen. Wir haben da syntaktische Komponenten, Variablen x0, x1, x2, unendlich viele dürfen wir hier Verwendung finden. Ne? Und dann gibt es Konstanten, nur die natürlichen Zahlen, einschließlich 0. Dann gibt es Trennsymbole, Semikolon, das Semikolon trennt dann Statements dieser Loop-Sprache ab und dann die Wertzuweisung, Doppelpunkt ist gleich. Operationszeichen nur Plus und Minus, nicht mal und geteilt. Dann haben wir noch Schlüsselwörter, Loop, Do und End. Das ist schon alles, was da an syntaktischen Komponenten vorhanden ist in der Loop-Sprache. So, und wie kann man jetzt damit definieren? Die Definition ist induktiv, das heißt, wir gehen aus von einfachen Loop-Programmen, die wir dann zusammensetzen können, zu komplexen. Also jede Wertzuweisung von dieser Form, xi ist gleich xj plus c oder minus c, das ist für sich genommen schon ein Loop-Programm. Und dann ist klar, was das ausführen soll, nicht? Dass ja hier eine Konstante c addiert wird zu der Variablen xj und dann auf xi gespeichert wird. C ist eine Konstante, immer eine natürliche Zahl, niemals eine negative Zahl. Und wenn wir zwei Loop-Programme haben, dann kann man auch so die Konkatenation betrachten. P1, P2 ist dann auch ein Loop-Programm. Und dann gibt es noch die Schleife. Wenn wir also ein Loop-Programm P haben und dann schreiben Loop xj oder xi, do p end, dann ist das eine Schleife, die das Programm P xi mal durchführt. Xi ist eine Variable, die ist gleich, hat den Wert 0 oder 1 oder 2, niemals eine negative Zahl und die Interpretation ist dann also so, dass wir dann das XI mal durchführen. Hier ist die Interpretation, die Semantik nochmal genau beschrieben. Also ein Loop-Programm soll immer eine k-stellige Funktion berechnen, also n1 bis nk sind die Eingabewerte, k Stück, alles natürliche Zahlen oder 0. Also die Zahlen abgespeichert am Anfang auf den Variablen x1 bis xk. Wir haben auch noch x0, man könnte es auch bei x0 mit abspeichern, aber x0 ist hier weggelassen. Und nach x0 soll nachher das Ergebnis gespeichert werden. Nicht? Die anderen Variablen x0 und dann die, die danach kommen, die sind am Anfang alle gleich 0. Dann Wertzuweisung wird wie üblich interpretiert, eine Konstante. Und wenn wir hier die Subtraktion haben, dann ist ja hier ein Sonderfall da. Das ist jetzt nicht so, wie wir normalerweise rechnen. Wir kennen ja negative Zahlen, die Loop-Programme kennen keine negativen Zahlen. Also wenn wir was subtrahieren, dann könnte ja eine negative Zahl herauskommen. Aber das soll jetzt nicht so sein. Wir modifizieren die Subtraktion, sodass das Ergebnis, falls hier xj kleiner ist als c, dass dann das Resultat gleich 0 ist. Ja, also es wird immer das Maximum genommen von 0 oder dieser Differenz. So, das muss man im Hinterkopf behalten. Und dann geht es weiter. Ja, klar, Konkatenation ist logisch. Erst wird das erste Programm ausgeführt, dann das zweite Programm. Und bei der Schleife ist es so, wie gesagt, dass das Programm P xi mal durchgeführt wird. Und xi wird am Anfang der Schleife einmal ausgewertet. Wenn da 7 steht, dann wird das Programm P 7 mal durchgeführt. Und wenn aber während der Durchführung des Programms P irgendwann einmal die Variable xi dann geändert wird, dann hat das keinen Einfluss auf die Anzahl der Durchläufe, der Wiederholungen. Also Wenn da 7-mal steht, dann wird B wirklich 7-mal ausgeführt, und auch wenn das X irgendwann auf 0 gesetzt werden sollte zwischendrin. Am Ende fallen wir also aus den Schleifen oder aus dem Programm heraus. Es gibt keinen Stopp oder Halt, sondern das Programm terminiert einfach am Ende der letzten Zeile automatisch. Und da kommen wir auch immer wieder hin, nicht? Denn hier gibt es keine Schleifen, die unendlich oft laufen dürfen. Es gibt keine Sprunganweisungen, die uns wieder nach vorne bringen oder so. Das heißt, wir kommen definitiv auch am Ende jeder Zeile an und auch am Ende dieses Programms. Und dann haben wir ein Resultat der Berechnung, und dieses Resultat, das sollte das Loop-Programm auf eine der Variablen geschrieben haben, und das ist dann die Variable x0. Okay. Ja, also sehr, sehr, sehr einfach, Loop-Programme. Und das Loop-Programm berechnet also Funktionen. Und dann können wir also eine Funktion f loop berechenbar nennen, wenn es so ein Loop-Programm gibt, was diese Funktion durchrechnet. Also wenn wir p, dieses Loop-Programm starten mit n1 bis nk in den Variablen x1 bis xk und 0 in den restlichen Variablen natürlich, dann stoppt das Programm mit dem Wert f von n1 bis nk in x0. Also wenn wir so ein Loop-Programm uns vorstellen können, dann heißt die Funktion f loop berechenbar. Okay, Loop-Programme kennen keine Schleifen, das ist klar, weil jede Schleife, die da drin ist, nur endlich oft durchlaufen werden kann. Und deswegen sind alle Loop-Programme totale Funktionen. Eine totale Funktion ist eine Funktion, die einen Wert hat für jedes K-Tupel, was man vorne im Argument hat. Und dagegen sind partielle Funktionen, die für manche K-Tupel dann einen undefinierten Wert auf der rechten Seite haben oder also keinen Wert. Undef nennen wir das auch. Und das sind partielle Funktionen, die können jetzt nicht von den Loop-Programmen berechnet werden. Nicht? Gut, dann ist hier die Frage, sind alle totalen und intuitiv berechenbaren Funktionen bereits loop-berechenbar? Also wenn wir uns irgendeine Funktion vorstellen, wie x² oder irgendeine andere Polynome oder irgendwelche anderen Kombinationen, meinetwegen n über k, nicht, oder sowas, ist das berechenbar mit Loop-Programmen. Alles, was wir uns vorstellen können, was wir gemeinhin berechnen können oder glauben berechnen zu können, ist das loop-berechenbar. Und da würde man vielleicht denken, ja, sicherlich, irgendwie wird das gehen, aber das stimmt nicht. Es gibt ein Gegenbeispiel, das ist die Ackermann-Funktion. Und die Ackermann-Funktion ist eine komplizierte rekursive Funktion, die dann zwar berechenbar ist, aber nicht durch ein Loop-Programm berechenbar ist. Und die Ackermann-Funktion, die ist ausführlich in unserem Buch dargestellt, und die werden wir dann ja auch diskutieren später. Okay, also die Ackermann-Funktion ist dann Turing berechenbar und auch berechenbar durch so ein While-Programm, aber nicht mit einem Loop-Programm. So, die Loop-Programme sind ja sehr, sehr einfach, aber wir können auch da genauso wie bei den Turing-Maschinen jetzt kompliziertere Konstruktionen uns vorstellen. Also solche Wertzuweisungen oder Übertragungen von Variablen von xj nach xi ist nicht im Loop-Programm vorgesehen, aber natürlich lässt sich das leicht durchführen. Denn man kann schreiben, xi ist gleich xj plus c und dabei c gleich 0 setzen, denn das ist zugelassen im Loop-Programm. Und das heißt, wir dürfen also auch einfach so kurz als Makro schreiben, xi ist gleich xj. Genauso xi ist gleich c. Das ist auch nicht formal zugelassen, aber wenn wir schreiben, xi ist gleich xk plus c mit einer Variable, die noch nicht benutzt worden ist, dann hat sie den Wert 0 eben. Dann haben wir genau xi gleich c realisiert. Also auch xi gleich c lässt sich schreiben, und es gibt immer unbenutzte Variablen, denn wir haben unendlich viele zur Verfügung. Oder if-then-Konstruktionen, if x gleich 0, then a, and, lässt sich durch so ein kleines Programm realisieren. Das ist schon ein bisschen komplizierter jetzt. Also wir sagen erstmal y gleich 1 und zum Schluss schreiben wir loop y do a end. Also wenn das y gleich 1 ist, wird a einmal durchgeführt. Wenn y gleich 0 ist, wird a nicht durchgeführt. Und das ist das, was wir hier erreichen wollen. Und wenn und die Variable y ist am Anfang gleich 1, nicht? Und dann wird x mal y gleich 0 durchgeführt. Das heißt, wenn das x ungleich 0 ist, dann steht nachher y gleich 0 da. Wenn das x gleich 0 ist, dann wird diese mittlere, die erste Schleife hier gar nicht durchgeführt und dann bleibt der Wert von y auf 1. So, also y ist gleich 1, genau dann, wenn x gleich 0 ist und y ist gleich 0, genau dann, wenn x ungleich 0 ist. Also wird dann jetzt, wenn x gleich 0 ist, y gleich 1 sein und die Schleife hier unten genau einmal durchgeführt. A wird einmal durchgeführt und wenn hier y gleich 0 ist, dann heißt das also x war ungleich 0, dann wird das A nicht durchgeführt. Ja, also das ist natürlich sehr viel einfacher und intuitiver als hier so diese Schleifenkonstruktion. Und dann schreiben wir dann lieber if x gleich a, then x gleich 0, then a, end, als dieses hier. Dann entsprechend natürlich if, then a, else b, end und so weiter. All diese Sachen kann man dann auch mit Loop-Programmen durchführen. So, Addition und Multiplikation. Okay, das ist jetzt auch möglich. X0 gleich x1 plus x2. Wir dürfen in Loop-Programmen nur Konstanten addieren und nicht Variablen, aber wir können das durch folgende Konstruktion, durch folgende Schleife hier realisieren. Wir initialisieren x0 auf x1 und müssen dann x2 dazu addieren. Und das wird dadurch geleistet, dass wir x2 mal eine 1 addieren zu dem Ergebnis. Also Loop x2 mal do x0 ist gleich x0 plus 1. Wir zählen also praktisch von x1 hoch. Wenn x1 10 ist und x2 auch 10 ist, zählen wir hier x0 ist gleich 10, dann x0 ist gleich 11, 12, 13 bis 20. Also hier wird x2 mal inkrementiert. Ja, genauso kann man natürlich statt 0, 1 und 2 auch i, j und k schreiben, das ist klar. Und bei der Multiplikation, ja, da können wir die Multiplikation zurückführen auf die x2-fache Addition von x1. Ja, wir müssen x2 mal x1 zu 0 addieren. Wir fangen an mit 0 und dann addieren wir x1 und nochmal x1 und nochmal x2 1 und zwar x2 mal und dann ist das Ergebnis natürlich hier x0. Und das sieht so aus, als ob wir hier jetzt nun x2-Additionen haben und x2-Operationen haben, aber wir erinnern uns, dass das hier auch nur eine Kurzschreibweise war von dem, was da oben ist. Wir haben also jetzt zwei geschachtelte Loop-Schleifen. Und im Endeffekt zählen wir also hier hoch von 0 bis zu diesem Produkt x1 mal x2. Wird immer inkrementiert. Wir zählen immer nur in einer Schritten hoch. Das ist das, was hier durchgeführt wird. Ja, Computer funktionieren natürlich so nicht, sondern da hat man spezielle Hardware, die jetzt dann Additionen und Multiplikationen durchführt in wenigen Takten. Und hier brauchen wir eben wesentlich mehr Operationen. Wenn das Produkt hier 1 Million ist, müssen wir hier 1 Million Operationen durchführen und nicht nur eine Multiplikation. Aber die Komplexität ist hier nicht die Frage, sondern nur, es geht nur prinzipiell um, ja, was soll berechenbar sein und was ist da, ja, wie lässt sich das theoretisch zusammenfügen alles. Ja, Divisionen. Okay, Divisionen mit ganzen Zahlen lassen ja immer Rest und das heißt hier, der Rest ist die Modulo-Funktion und der ganzzahlige Anteil ist Div. Also x1 Div x2, wobei x2 dann größer ist als 0, das ist der Teiler. Das ist der ganzzahlige Anteil beim Teilen von x1 durch x2. Lässt sich hier durch dieses kleine Loop-Programm realisieren. Nicht? Also wir fangen an mit x0 gleich 0 und dann Loop x1, if x1 plus 1 minus x2 ungleich 0. Das soll nachfragen, ob x1 so groß ist wie x2 oder größer. Dann kann man nämlich einmal x2 abziehen. Wir dekrementieren die Variable x1 hier immer um x2, bis wir mal nicht mehr weiter können. Und das hier oben ist also die Abfrage, ob das x2 noch größer ist als das, ob das x1 noch größer ist als das x2. Und das lässt sich hierdurch eben klären. Ne? x1 plus 1, wenn das minus x2, wenn das noch ungleich 0 ist, dann ist das x2 also größer, nee, das ist x2 kleiner als x1 plus 1, denn sonst wäre hier hinten 0. Und das heißt, es ist kleiner gleich x1. Dann dürfen wir es einmal abziehen. Da kommt dann also die normale Differenz heraus und nicht die gekappte Differenz, die man hat beim Abziehen. Und dann können wir den Zähler hier x0 um 1 erhöhen. Dann wissen wir, okay, einmal ist mindestens das x2 in x1 enthalten. Und dann wird die Schleife durchlaufen, bis jetzt mal der Fall eingetreten ist, dass wir einen Zähler x1 haben, der nun echt kleiner ist als der Teiler x2. Ja. Am Ende ist dann in x0 der ganzzahlige Anteil beim Teilen. So, und dann hier die Modulo-Funktion. Also wir teilen x1 durch x2 und der Rest soll das Ergebnis sein. Also wir teilen x1 durch x2, x1 div x2. Wenn wir das mit x2 wieder mal nehmen und dann das Ergebnis von x1 abziehen, dann haben wir genau die Modulo-Funktion hier realisiert. Ja, also hier könnte man in einem Loop-Programm dann solche Konstruktionen schreiben. Okay, ja, das steht jetzt so ausführlich, glaube ich, nicht in dem Buch drin. So, das waren jetzt die Loop-Programme und die Loop-Programme ist noch nicht die Antwort darauf, ja, was für berechenbare Funktionen liefert uns eine Turing-Maschine. Denn eine Turing-Maschine kann ja auch in eine unendliche Schleife gehen und berechnet dadurch eine partielle Funktion. Die Loop-Programme können keine partiellen Funktionen berechnen. Und andere Funktionen wie die Ackermann-Funktion lassen sich auch nicht berechnen. Okay, aber das wissen wir noch nicht zurzeit. Aber klar ist, die Loop-Programme können keine partiellen Funktionen berechnen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr, nämlich eine While-Schleife. Also While-Schleifen ist jetzt ein neues Konstrukt, und wir nennen Programme, die While-Schleifen enthalten, also While-Programme. Und das hier ist eine While-Schleife. While x i ungleich 0, do p n, natürlich. Und die Semantik ist dann so, wie wir es kennen. P wird so lange ausgeführt, wie die Variable xi ungleich 0 ist. Und und innerhalb des Programms P kann man dann auch die Variable xi wieder ändern und dadurch dann bestimmen, wann jetzt die While-Schleife beendet ist. Okay, ansonsten ist die Syntax so wie bei Loop-Programmen. Alles bleibt gleich, nur die While-Schleife kommt dazu. Die Loop-Schleifen können wir vergessen übrigens, denn das wird jetzt überflüssig, lässt sich durch eine While-Schleife folgenderweise hier ersetzen. Wenn wir ein Loop-Programm haben, Loop x, do p, end, dann können wir das so schreiben, y ist gleich x und dann, weil y ungleich 0 ist, do y gleich y minus 1, p, end. Also es wird am Anfang der Zähler x, so wie oft das Programm p durchgeführt wird, mal abgespeichert, sich gemerkt und das wird jetzt pro Durchlauf von p einmal immer dekrementiert und solange dann der Zähler hier größer gleich 0 ist oder ungleich 0 ist, wird das p nochmal ausgeführt. Und das ist also die Loop-Schleife, ersetzt durch eine While-Schleife jetzt. Das heißt, wir können in einem While-Programm einfach die Loop-Schleifen vergessen, die sind nicht mehr nötig. So, jetzt können wir natürlich die Berechenbarkeit durch While-Programme genauso definieren wie für die Loop-Programme. Also eine Funktion von n natürlichen Variablen heißt While berechenbar, wenn es so ein While-Programm gibt, das f berechnet, sodass wir also starten mit den Variablen, mit den Input-Zahlen n1 bis nk in den Variablen, 0 in den restlichen Variablen und dann das Programm stoppt am Ende, mit dem Wert f von n1 bis nk in x0, sofern das f überhaupt definiert ist an der Stelle und ansonsten stoppt das p eben nicht, dann geht das Programm in eine Endlosschleife rein und das ist das Zeichen dafür, dass ja, der Wert nicht definiert ist. So, das ist die formale Definition der Berechenbarkeit von While-Programmen und nun können wir übergehen dazu, zu diskutieren, warum Turing-Maschinen und While-Programme gleich sind. Also Turing-Maschinen können erstmal While-Programme simulieren. Wir haben das ja vorhin gesehen, wie man eine Weilschleife mit einem Touring-Programm dann organisieren kann. Also nicht nur die Weilschleifen, auch Wertzuweisungen, Sequenzenbildungen und alles, was wir in dem Weilprogramm haben, haben wir gesehen, lässt sich dann mit einer Turing-Maschine auch bringen. Und die ETE-Variable steht dann auf dem ETE-Band. Und dann so eine Einbandmaschine simuliert die Mehrbandmaschine. Also eine Turing-Maschine kann jetzt so ein Weilprogramm dann implementieren praktisch oder simulieren. So, das heißt also, jede Weil-berechenbare Funktion ist auch Turing-berechenbar. Okay, und wir müssen auch noch die Umkehrung zeigen, nicht? Wenn wir eine Turing-berechenbare Funktion haben, dass wir dann auch ein While-Programm dazu uns vorstellen können, was dieselbe Funktion berechnet. Und diesen Umweg, diese Umkehrung, die geht über einen kleinen Umweg über Goto-Programme. Also diese Goto-Programme sind nur dafür da, jetzt den Beweis gangbar zu machen oder einfach zu halten. Also müssen wir diese Goto-Programme auch noch kurz einführen. Das ist nichts Kompliziertes. Goto-Programme bestehen aus Sequenzen von Anweisungen. Diese Anweisungen heißen dann AI und die haben Marken oder Labels MI. So wie wir sie aus Programmen auch kennen. Fortran-Programme zum Beispiel haben solche Label. Also MI, Doppelpunkt A, 1, Semikolon und so weiter. Das wäre so ein Goto-Programm. Eine Sequenz von K-Anweisungen. Jede Anweisung hat so ein Label. Also, und die möglichen Anweisungen kommen aus einer Liste, die ganz beschränkt ist. Gibt es nur 4 Fälle. Also solche Wertzuweisungen XI ist gleich XJ plus oder minus C lässt sich durchführen oder ist eine zulässige Anweisung. Wobei hier bei der Differenz wieder diese Kappung da ist, dass keine negativen Zahlen entstehen können. Dann gibt es noch den unbedingten Sprung, GoToMI. Das kann eine Anweisung sein. Also deswegen heißt das auch GoTo-Programm. Und dann einen bedingten Sprung gibt es auch. If XI gleich C, then GoToMJ. Ja, okay. Dann haben wir hier das erste Mal eine Stoppanweisung noch. Bei den While-Programmen und den Loop-Programmen brauchen wir das nicht. Das Programm terminiert durch Abarbeitung des letzten Statements in dem Programm. Aber hier bei den Goto-Programmen müssen wir irgendwo dann eventuell zwischendrin anhalten dürfen und deswegen wird hier Halt noch mit eingeführt. So, hier haben wir überall diese Markierungen und der Kürze halber kann man überflüssige Markierungen aber auch weglassen. Also häufig wird es ja so sein, dass viele Anweisungen nicht angesprungen werden, brauchen über so ein Goto-Statement, dann kann man das Label auch weglassen. Und die Semantik, die sollte klar sein, gerade so wie bei den While-Programmen und den Loop-Programmen eben auch. Wichtig ist eben, die Differenz darf nicht negativ werden. Also wenn C größer ist als XJ, dann ist das Ergebnis der Differenzbildung hier XI gleich 0. So, und die Goto-Berechenbarkeit definieren wir jetzt genauso wie bei While-Programmen. Das brauchen wir nicht extra noch mal hinschreiben. So. Und nun können wir erstmal sehen, dass wir die While-Programme durch Goto-Programme simulieren können. Also while xi ungleich 0, do p end, kann man hier mit dem Goto-Programm einfach simulieren. Also da eine Marke M1 steht hier vor if xi gleich 0, then go to M2. Also wenn xi gleich 0 ist, sind wir schon durch, dann wird p gar nicht ausgeführt. Und wenn xi ungleich 0 ist, dann wird p ausgeführt. Anschließend wird wieder zurückgesprungen nach M1 und da sind wir in dem Zyklus so lange drin, wie xi ungleich 0 ist. Also genau das, was da steht. Ja, und der ganze Rest von While-Programmen ist offensichtlich auch durch Goto-Programme ausführbar. Und deswegen kann jedes While-Programm durch ein Goto-Programm simuliert werden. Und dann ist jede While-berechenbare Funktion auch Goto-berechenbar. Okay. Und umgekehrt lassen sich Goto-Programme durch While-Programme simulieren. Und damit sind die beiden Konstruktionen äquivalent. Also wie würden wir ein Goto-Programm hier in der allgemeinen Form simulieren? Das ist nur ein bisschen komplizierter im While-Programm. Im Wesentlichen werden hier diese Labels, die sind ja nummeriert hier von 1 bis K, ersetzt durch einen Zähler, Count heißt er hier. Also Count zählt dann hoch von 1 bis nach 2 und so weiter bis K Und gegebenenfalls geht das Ziel auch mal wieder zurück, wenn wir ein Go-To-Statement in so einem AI haben. Also am Anfang wird ja zunächst das Statement A1 durchgeführt im Go-To-Programm, also Count gleich 1. Und dann kommt eine While-Schleife, While Count ungleich 0. Also solange der Zähler auf eine noch auszuführende Anweisung AI zeigt, also solange der Counter gleich I ist und I ist nicht gleich 0, dann soll eben diese Anweisung AI durchgeführt werden. Also if count gleich 1, then A1, if count gleich 2, then A2 und so weiter bis K. Das ist dann hier der Inhalt dieser While-Schleife. Also es soll dann das A1, A2 bis AK durchgeführt werden, noch ein bisschen mehr, dafür steht dieser Strich. Ja, und was denn jetzt diese Anweisungen AI-Strich sind, steht hier unten. Da gibt es eben diese vier Fälle, die hier vorkommen können bei den Anweisungen AI. AI kann entweder so eine Wertzuweisung sein, XI plus C oder minus C, eine Goto-Anweisung, ein bedingter Sprung oder die Halt-Anweisung. Mehr hatten wir ja gar nicht. Also wenn wir da diese Addition einer Konstanten haben, dann soll dann das eben an der Stelle durchgeführt werden. Und dann wird der Zähler einfach um 1 erhöht. Das heißt, in dem Goto-Programm gehen wir zum nächsten Label. Oder ja, zum nächsten Label und dann zum nächsten Statement. Wenn wir einen Goto-Befehl da haben, dann muss man eben als nächstes zum Label MN gehen. Also das bedeutet hier in diesem Programm, dass wir den Zähler einfach auf N setzen. Und bei der bedingten Sprunganweisung, wenn wir dann schreiben, if xj gleich c, then count gleich n, else count gleich count plus 1, end. Und das ist jetzt nicht direkt als Goto, also in einer Goto-Sprache erlaubt, aber wir haben uns ja überzeugt bei While-Programmen und auch bei Loop-Programmen, dass man solche Konstruktionen wie if, then, else, end da implementieren kann oder simulieren kann. Und das benutzen wir jetzt hier auch dann für die Goto-Programme, da geht das ja genauso. Ja, also wenn wir die Variable gleich c haben, xj gleich c, dann sollten wir nach n springen und ansonsten wird nicht gesprungen, sondern dann muss der Zähler einfach nur um 1 erhöht werden und man geht zum nächsten Statement. Ja, und wenn wir das Halt-Statement haben im Goto-Programm, dann brauchen wir einfach nur den Zähler auf 0 setzen und dann sehen wir hier oben, jetzt wo Count ist 0 und dann heißt das, wir fallen aus der Schleife heraus und das Programm terminiert an der Stelle. Ja, das ist offensichtlich eine While-Sprachen-Implementierung für ein beliebiges Goto-Programm. So, jetzt haben wir also gezeigt, dass die Turing-Maschinen können While-Programme simulieren, die While-Programme können Goto-Programme simulieren und umgekehrt. Und nun müssen wir nur noch zeigen, dass man While-Programme oder Goto-Programme hat, die jetzt Funktionen berechnen, die Turing-berechenbar sind. Wir müssen also eine Turing-Maschine nehmen und zeigen, okay, ich kann ein Goto-Programm schreiben, was jetzt dieselben Operationen durchführt. Gut, aber bevor wir das tun, kommt hier noch die klinische Normalform. Wir haben also gesehen, jedes Goto-Programm kann durch ein While-Programm simuliert werden und dieses While-Programm hat nur eine einzige Schleife. Also jedes Goto-berechenbare Funktion ist auch While-berechenbar und umgekehrt. Und die klinische Normalform sagt nun, ja, wenn ich ein While-Programm habe, dann kann ich dieses While-Programm umtransformieren in ein While-Programm in einer einzigen Schleife. Also das ist schon mal interessant, das haben wir sicherlich nicht gewusst vorher. Also das geht ja dann so, dass wir ein beliebiges While-Programm erstmal haben und dann können wir das umwandeln in ein Goto-Programm, wie wir eben gesehen haben. Das ist dann äquivalent, berechnet dieselbe Funktion. Und dieses Goto-Programm können wir wieder transformieren in ein While-Programm. Und dieses While-Programm, wie wir eben gesehen haben, hat nur eine einzige Schleife. Hier, also, ups, andere. Ja, also hier ist es in Transformation von einem beliebigen Goto-Programm in ein While-Programm. Es ist nur eine Schleife da. Wenn wir also erst das While-Programm in ein Goto-Programm umformulieren und dann das Goto-Programm wieder zurück in ein While-Programm, dann haben wir da nur noch eine einzige Schleife. Und das ist dann die klinische Normalform von While-Programmen. Gut, und damit bin ich jetzt mit den Folien hier doch am Ende und wir müssen uns jetzt den Rest an der Tafel überlegen. So, ab hier. Abschalten. Jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. Naja. Also schauen wir nochmal an. Wir haben Goto-Programme, wir haben While-Programme. Wir haben Turing-Maschinen und wir haben Loop-Programme. So, wir haben gesehen, dass man While-Programme durch Turing-Maschinen simulieren kann. Wir haben gesehen, dass Loop-Programme Teile sind von While-Programmen. Also die Konstruktion in Loop-Programmen können wir auch in While-Programmen haben oder sind damit drin. Das heißt, While-Programme können Loop-Programme simulieren, aber nicht umgekehrt. Dann haben wir noch gesehen, hier Goto-Programme und While-Programme sind gleichmächtig. Und wir würden aber gerne zeigen, dass hier While-Programme und Turing-Maschinen von der Berechenbarkeit her das gleiche ist. Und das heißt, wir brauchen noch hier den Pfeil, der hier rübergeht, zu der Hilfskonstruktion von den Goto-Programmen. Wir wollen noch zeigen, dass man dann mit Goto-Programmen Turing-Maschinen simulieren kann. So, und das ist jetzt das, was wir noch brauchen. Also zeige noch Goto-Programme können Turing-Maschinen simulieren. So, also dazu nehmen wir uns jetzt eine Turing-Maschine her, sei eine Turing-Maschine gegeben. M gleich Z, Sigma, Gamma, wie heißt der Anfangszustand, Delta Z1, leeres Bandsymbol, E, okay. Sei das gegeben. Und M berechne eine Funktion. Also F von N1, NK. So. Okay. Und die Simulation geht nun in drei Teilen. Also wäre dann M1 und dann kommt ein Programm P1, M2, P2 und M3, P3. So, und P1, P2, P3 sind für sich genommen schon Goto-Programme wiederum. Und was macht P1? P1 transformiert erstmal die Variablen oder die Anfangskonfiguration, die da in der Turing-Maschine steht, in Variablen. Also transformiert Anfangskonfiguration. Ja, wie ist die denn? Die ist denn, das ist dann irgendein Z1 Alpha oder Beta, schon mal Beta. Z1 Beta in drei Variablen. X, Y und Z. So. Also heißt eigentlich X1, X2, X3 oder so, aber wir nennen sie jetzt einfach X, Y, Z. Und wie das jetzt geht mit der Transformation in Variablen, können wir dann gleich sehen. Und P2 wäre dann die Simulation der Operationen. Also da werden jetzt die Übergänge Delta simuliert im Turing-Programm, in dem Goethe-Programm. Und jetzt als nächstes P3. Wenn die Operationen zu Ende sind, dann ist die Turing-Maschine in einem Endzustand, ZE aus E, und hat auf dem Band irgendein Alpha-Beta stehen. Der Lesekopf steht über dem ersten Zeichen von Beta. Und dann muss das noch übersetzt werden jetzt in das Ergebnis, in die Ausgabe X0 von dem Goethe-Programm. Also transformiere so die N-Konfiguration nach X0. Also wenn eine Turing-Maschine die Funktion berechnet hat, dann steht hier auf dem Band am Ende nach der Berechnung das Ergebnis X0 ausgehend vom Schreiblesekopf, und der Rest vom Band ist dann gleich 0 oder gleich Leerzeichen. Und das muss jetzt nochmal dann transformiert werden, schließlich in, also das ist irgendwie kodiert in den drei Zahlen X, Y, Z, und jetzt muss das noch umgerechnet werden in X0 und dann ist das Goethe-Programm da fertig. So, also jetzt gucken wir mal, wie die Transformation, die Kodierung ist für dieses X, Y, Z. Man kann im Prinzip alles irgendwie mit Integer ausdrücken, und das ist jetzt hier auch gemacht. Das läuft auch unter dem Stichwort Gödelisierung, nicht? Alles, was man berechnet da, kann man mit Integern ausdrücken. Also die Anzahl, seine Zustände Z1 bis ZK. So, und Gamma gleich A1 bis AM. Also fangen wir mal nicht mit 0 an hier, sondern mit Z1. Z1 ist ja der Anfangszustand. So, wir haben endlich viele Zustände, wir haben endlich viele Symbole auf dem Band, und wir nehmen uns jetzt eine Basis B, die soll größer gleich M plus 1 sein. So. Und in dieser Basis B drücken wir jetzt nun Zahlen X, Y, Z aus. Also B könnte zum Beispiel 10 sein, dann haben wir das normale 10er-System. Und wir repräsentieren nun also jede Konfiguration. Also Konfiguration heißen ja Alpha und dann Z und Beta, wobei Z der Zustand ist, Alpha das, was auf dem Band steht links vom Schreiblesekopf, und Beta das, was auf dem Band steht ab der Stelle des Schreiblesekopfes. Und das sind also drei Anteile, und die müssen wir jetzt übersetzen in die drei Zahlen X, Y und Z. Das X soll das Alpha simulieren, das Y soll den Zustand simulieren, oder haben wir das andersrum hier? Das Z soll den Zustand hier simulieren und das Y das Beta hier hinten. So, also dieses Alpha Z Beta sieht dann genau aus so: A I 0, A I 1, Punkt, 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 bis A I irgendwie P. P-Zeichen stehen vielleicht in Alpha drin. Dann haben wir hier einen Zustand, der hat die Nummer L. L zwischen 1 und K, und dann kommen die anderen Zeichen A, J0 bis A, J, Q. Okay, also Q-Zeichen sind in Beta drin und P-Zeichen sind in Alpha drin. Wobei jetzt das P auch 0 sein kann, wenn hier links zum Schreiblesekopf das Band leer ist. So, und dieses I0 bis IP und J0 bis JQ, das sind also die Indizes, die hier von 1 bis M laufen können. So, das ist eine allgemeine Konfiguration. Und nun haben wir hier diese Indizes, und diese Indizes, die sind alle kleiner als dieses B. B ist ja mindestens gleich M plus 1, das heißt I0 bis IP, Indizes, die irgendwie in dem Intervall von 1 bis m liegen dürfen, die sind kleiner als b. Und nun können wir diese Indizes sehr schön ausdrücken einfach als Zahl zur Basis b. Wobei wir dieses ip hier hinten als das am wenigsten signifikante oder Zeichen sehen, und das ist das signifikanteste hier. Also würden wir schreiben x ist gleich I0, I1 bis IP zur Basis B. Und das ist genauer gesagt dann also die Summe der über K gleich 0 bis P. Für jedes Zeichen hier hätte man also IK mal B hoch P minus K. Muss man aufpassen, P minus K. Also für K gleich 0 fangen wir hier hinten an. Da hätten wir dann B hoch P als Multiplikator. Und für P, IP hier hinten hätten wir dann, also wenn K gleich P ist, hätten wir P minus P, also B hoch 0. Also das sind die einzelnen Einheiten hier bei IP. So, und bei dem anderen Wort Y machen wir es so, dass wir da hier J0 als das am wenigsten signifikante Zeichen nehmen und JQ das höchstwertige. Also das sozusagen das, was nah hier am Zustand ist, links und rechts, das sind hier die am wenigsten signifikanten Zeichen. Also hätten wir jetzt hier JQ und so weiter bis J1 zur Basis B, J0 zur Basis B, also Summe K gleich 0 bis P, und jetzt hätten wir hier einfach nur JK mal B hoch K. Ja. So, und Z muss eine ganze Zahl sein. Z soll also den Zustand kodieren, das ZL, da sagen wir also Z gleich L. Ja. Ja, und wenn man diese Vereinbarung getroffen hat, dann ist ja klar, dass wir in dem Goto-Programm hier dieses P1 programmieren können. Nicht? Da transformieren wir ja hier die Anfangskonfiguration in diese drei Variablen. Also was ist die Anfangskonfiguration von dieser Turing-Maschine? Da stehen diese Zahlen und diese Zahlen sind auf der Turing-Maschine ja dann getrennt durch dieses Trennzeichen FIS. Da steht auf dem Band drauf. Also wir haben hier da die Anfangskonfiguration Z Beta. Alpha ist leer. Das heißt, da würden wir einfach sagen, ja, Alpha ist leer. Das heißt, X ist gleich 0. Okay. Und dann weiß man auch, kann man aus X gleich 0 auch zurückkonstruieren, dass hier ja kein Zeichen stehen darf. Nicht? Denn jede Ziffer, die hier überhaupt steht, ist mindestens gleich 1. Das ist wichtig. Wenn hier ist nicht eine 0 mit 1 erlaubt. Und wenn also x gleich 0 ist, dann wissen wir hier, das Wort ist leer. So, und wenn wir die Anfangskonfiguration Z Beta haben, dann wissen wir, Beta ist die erste Variable binär hingeschrieben, dann kommt das Trennzeichen, dann die zweite Variable binär hingeschrieben und so weiter. Wir haben ja K-Stück. Wir berechnen hier f von n1 bis nk, also diese Variablen stehen dann auf dem Band und getrennt mit dem FIS-Zeichen. Und das muss jetzt hier in der Variablen Beta oder steht im Beta auf dem Band und das wird in Y jetzt kodiert. Ja, dann kann man sich ja vorstellen, dass es ein Goto-Programm gibt, was das realisiert. Nicht? Das Goto-Programm hat ja dann erstmal in X1, da steht das N1, in X2 steht das N2, das muss man jetzt binär dann sehen und dann sich dann entsprechend hier diesen Regeln eine Zahl multiplizieren in dem Sinne. Das geht, ich glaube, das könnte man als Übungsaufgabe formulieren, das müssen wir jetzt nicht hier an der Tafel durchführen. Interessanter ist wohl jetzt die Operationen der Turing-Maschine, wie die in dem Programm P2 der Goto simulierende Maschine realisiert sind. Okay, also da brauchen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Platz. Also. Goto-Programm P2 kommt jetzt dran. Wie simulieren wir dann die Operationen der Turing-Maschine? Oh. Ja, also wir haben M2 als Variable. Da gehen wir ja dann hin, nicht M2, das ist der Beginn von dem Programm. Und da können wir schreiben, A ist gleich Y modulo B. Okay, also Y kodiert ja das, was ab dem Schreiblesekopf da steht. Und was müssen wir machen in der Turing-Maschine? Die Turing-Maschine steht auf dem ersten Zeichen von Beta. Das ist jetzt kodiert in dem J0. Hier, das ist das Zeichen, auf das die Turing-Maschine liest. Der Index J0 steht hier in Y an der wenigsten signifikanten Stelle. Und wenn ich die Modulo-Operation auf Y, Modulo B, der Basis, durchführe, dann erhalte ich genau den Index J0. So, also hier, ich kann mal hier notieren, J0 wird dort berechnet. Das steht jetzt in A. Das ist jetzt das A. Und nun kann man sich die verschiedenen Fälle überlegen. Was gibt es? Die Turing-Maschine kann einen Zustand haben oder hat einen Zustand, und dieses Zeichen A ist irgendeins von den A1 bis AM dort oben. Und abhängig von Zustand und diesem A kann die Turing-Maschine oder führt die Turing-Maschine einen Schritt aus gemäß Delta. Also können wir jetzt hier solche Anweisungen schreiben wie if Zustand gleich 1, oder z gleich 1. Also z ist ja die andere Variable, die den Index des Zustandes hat. Also wenn z gleich 1 ist, heißt das, die Turing-Maschine ist im Zustand z1. Also if z gleich 1 and a gleich 1. Das wäre der erste Fall. Der Index a ist gleich 1, also das Zeichen, was am Schreiblesekopf steht, ist a1. Der Zustand der Maschine ist z1. Ja, und dann sagt Delta von z1, a1 aus, was dann zu passieren hat. Ja, und was dann passiert, das soll dann hier irgendwo im Goto-Programm durchgeführt werden. Und das können wir, dafür können wir eine Marke vorsehen. Also M11 können wir etwas schreiben. Also Zen Goto M11. So, das ist jetzt eine Marke. Und dort bei M1,1 wird das ausgeführt, was hier die Turing-Maschine tut. So, und dann kann man jetzt hier fortsetzen. Also dann können wir hier für den Zustand Z gleich 1 und A gleich 2 und so weiter bis 1 bis A gleich, was der letzte, M. Und dann kommt hier Zustand Z gleich 2 und so weiter, bis wir es schließlich zuletzt dann haben, Zustand ist gleich, was ist da, K. Ja, K ist der letzte hier. Und dann hätten wir hier auch M. Alles durch. Zen, Goto, Goto, Goto. Hier würde entstehen M1,2 und hier zum Schluss M, K, M. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die die Turing-Maschine hat. Irgendein Zustand mit Nummer 1 bis K und irgendein Zeichen steht am Schreiblesekopf, Index von 1 bis M. Also K mal M, solche Statements haben wir hier. Und das ist ja schon mal gut. Und dann müssen wir jetzt nun abklären, was steht denn bei diesen Labels M11 und so weiter. Also bei M, I, J allgemein. Was muss da stehen? Da nehmen wir an, sei zum Beispiel Delta von ZI, AJ. Das ist ja der Fall, der hier angegeben ist. Und dann schauen wir also nach, was steht denn da in dem Programm von der Turing-Maschine. Da steht dann drin irgendein ZI-Dach, irgendein AJ-Dach und dann L oder R oder N. Sagen wir mal L zum Beispiel. Und den Rest schenken wir uns. Betrachten wir nochmal das L. Also die Turing-Maschine soll dann den Zustand durch ZI ersetzen, durch ZIJ, das AJ, was auf dem Band steht, durch AJ-Dach ersetzen und dann den Schreibleserkopf um eine Einheit nach links bewegen. Okay, jetzt muss das Goto-Programm das simulieren und die Simulation findet statt in den Variablen x, y, z. Also was brauchen wir jetzt? Okay, das erste ist der Zustand, das ist einfach. Also z ist ja die Variable im Goto-Programm, die den Zustand simuliert und der neue Zustand, der alte war i und der neue hat den Index i-dach. Also wird einfach hier diese Wertzuweisung durchgeführt, z gleich i-dach. So, das zweite ist jetzt nun, dass wir in y auf der rechten Seite vom Schreiblesekopf oder Abschreiblesekopf das Zeichen aj ersetzen müssen durch aj-dach. Okay, das ist das sozusagen der Index j0, den das betrifft. Also müssen wir da das ändern. Wie kriegen wir den Index j0? Ja, das hatten wir hier oben schon mal. Da müssen wir die Modulo-Operation durchführen. Gut, aber okay, was passiert zuerst? Zuerst wird das ja gelöscht und dann wird ein neues Zeichen geschrieben. Das Löschen können wir dann durchführen, indem wir die Diff-Operation durchführen, also das Teilen durch B und wir vergessen den Rest. Der Rest ist ja gerade das J0, was da stand. Also können wir schreiben, y ist gleich y modulo B. Okay, damit wird jetzt hier dieses J0 gelöscht, ist weg. Dann addieren wir nun zu y dann unseren Index j-dach. Und wir müssen es mit b multiplizieren. Also b mal y plus j-dach. Okay, so. Gut. Also Multiplikation kann man im Goto-Programm genauso realisieren wie da in dem Loop-Programm, wo wir das ja erklärt hatten. Jetzt haben wir das. Und hier immer noch den Semikolon, um jetzt das zu trennen. Okay, so. Und jetzt, also das ist jetzt für das Schreiben des Zeichens. Und nun muss der Schreiblesekopf auch noch nach links bewegt werden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir sowohl x wie y ändern müssen. Wenn wir einen Schritt nach links gehen, dann heißt das ja dann hier, okay, wir müssen das y so ändern, dass jetzt dass das j-Dach wieder rausfällt und und dann in den anderen in das x hineingeht. Okay, was habe ich jetzt hier? Ich habe hier stehen y ist gleich b mal y plus x mod b. So. Ja, was ist denn das? Das ist doch jetzt da fügen wir doch jetzt nur noch mal eine Stelle an. Das ist dann wohl doch eher der Fall, dass der Schreiblesekopf nach rechts geht. Sehe ich das richtig? Schauen Sie mal. Wenn ich hier die Operation durchführe, dann multipliziere ich hier noch einmal mit b. Das heißt, ich füge noch mal eine Stelle in y dazu, ein Digit dazu. Und das ist x modulo b. Und x modulo b liefert einem hier dieses x modulo b liefert einem hier das ip. Ja, das hier. Ach, Moment mal, ich bin ja in x. Ach so, ja, ne, ist schon richtig. X ist der linke Teil und y ist der rechte. Okay. Y ist der rechte Teil. Ich war jetzt durcheinander. Y ist der rechte Teil. Okay, den müssen wir jetzt, wenn wir den Schreiblesekopf nach links bewegen, um eine Stelle verlängern. Genau, und die Stelle, die wir da reintun müssen, ist jetzt hier das letzte Zeichen von Alpha. Das ist das AIP. Genau, das AIP oder das Zeichen IP ist hier das letzte Zeichen von X, das wir durch die Modulo-Operation auf X angewendet erzielen. Okay, alles richtig. Also verlängern wir hier die rechte Seite nochmal um eine Stelle, Multiplikation mit der Basis B und addieren dann das am wenigsten signifikante Bit oder die Stelle von X, X modulo B. Okay, so, und dann müssen wir in X auch noch etwas tun. Wir müssen diese Stelle, die wir jetzt hier in die linke Seite geschoben haben, auf der rechten Seite löschen, also X div X div B. Ja. Okay, also die ersten, diese beiden Zeilen sind für das Löschen und Schreiben. Lösche, also das ist dann das Zeichen lösche A J, schreibe A J Dach. Und das hier wäre dann, oder das hier ist, bewege den Kopf nach links. Okay, und hier vorne der Zustand natürlich. Ja, und entsprechend muss man dann diese Segmente ausführen, anders schreiben, wenn hier ein R steht, ne? Oder wenn dann N steht, dann ändert sich das. Okay, das führen wir jetzt nicht im Detail aus, das wäre auch vielleicht eine Übungsaufgabe. Das lässt sich alles machen. So, jetzt können wir nur noch beachten, ja, wenn wir mal einen Zustand haben, der ein Endzustand ist, wie terminiert dann die Maschine überhaupt? Dann müssen wir noch Folgendes machen. Also falls also ZI ein Endzustand ist, dann können wir sagen, also M, I, J, dann wissen wir, okay, die Maschine ist im Zustand I und das Zeichen im Zustand ZI und das ist ein Endzustand und das Zeichen AJ liegt am Schreiblesekopf an und dann stoppt ja die Maschine. Dann können wir einfach schreiben, Goto M3, das ist dann M3, das Zeichen, das Label, dass wir jetzt in die Endphase gehen, wo wir dann die Operation beendet haben und nur noch die Endkonfiguration nach X0 transformieren müssen. Gut, ja, wie geht das? Die Endkonfiguration nach P0, ja, auch wenn die Turingmaschine stoppt und hat also den Wert der Funktion berechnet, dann steht ja der Wert der Funktion auf dem Band und der Schreiblesekopf steht auf dem ersten Zeichen dieses Wertes und sonst ist alles auf blank gestellt. Also wissen wir, dass die Zahl dann steht in der Konfiguration im Beta, Alpha ist leer und Z ist ein Endzustand. Da müssen wir einfach nur das Beta nehmen, das ist ja kodiert in dem Y und diese Zahl dann ausgeben. Okay, und das ist jetzt eine Zahl, die ist jetzt binär da kodiert und da können wir nun einfach entsprechend ja dann ja das transformieren in ein Zehnersystem oder ist nicht binär kodiert, sondern mit zur Basis B kodiert und das muss man dann transformieren in eine andere Basis, wenn man das binär etwa haben will oder in einer Zehnerbasis. Das geht sicherlich auch mit einem Goto-Programm leicht zu realisieren. Also das brauchen wir jetzt auch nicht im Detail ausführen. So, und damit haben wir jetzt also erreicht, dass dieses Goto-Programm die ganzen Operationen der Turing-Maschine simuliert, wenn die Turing-Maschine jetzt eine Funktion f berechnet. Ja. Wenn die Funktion an einer Stelle undefiniert ist, dann läuft es ja in einer Endlosschleife an der Turing-Maschine oder die Turing-Maschine terminiert nicht und das wäre dann hier auch der Fall, dass dieses Goto-Programm nicht terminieren würde. So, gibt es Fragen dazu? Nein. Also haben wir jetzt gezeigt, dass wir hier dass die Turing-Maschine simuliert werden kann durch ein Goto-Programm und wir können den gestrichelten Pfeil nun ersetzen durch einen verifizierten Pfeil und damit sind also das Goto-Programm, Wahlprogramme und Turing-Maschinen äquivalent, was die Berechenbarkeit betrifft. Loop-Programme sind nicht äquivalent, Loop-Programme können keine partiellen Funktionen berechnen, die anderen da oben schon. Gut, dann sind wir heute zügig zum Schluss gekommen, etwas eher als geplant, mehr habe ich nicht vorbereitet. Okay, dann würde ich heute ausnahmsweise mal 10 Minuten eher auch Schluss machen, wenn Sie damit einverstanden sind. wird.